Reminiscere. Herr, gedenke deiner Barmherzigkeit. Das, was an Ostern, was an Karfreitag passiert ist, das zu begreifen, wird wahrscheinlich nie funktionieren. Dazu ist das, was da passiert ist, zu unbegreiflich, zu besonders. Das Kirchenjahr weiß darum. Und die Erfinder des Kirchenjahres haben sich darum Gedanken gemacht und uns zumindest ein bisschen auf die Sprünge geholfen, indem man eine Vorpassionszeit hat. An 6 Sonntagen bis Ostern machen wir uns Gedanken über das, was da am Kreuz eigentlich passiert ist und in der Osternacht. An 6 Sonntagen werden wir mit hineingenommen, weil wir eigentlich wissen, dass 3 Tage vor Ostern zu knapp ist, um sich mit diesem wichtigen Thema auseinanderzusetzen. Und so ist das mit allen Hochfesten, vor allem den beiden Hochfesten der Christenheit, dass wir eigentlich immer eine Vorbereitungszeit haben, die wir aber leider ganz oft links und rechts liegen lassen. Ich tauche gerade für mich persönlich ganz neu in das Kirchenjahr ein und lerne ganz neu den Schatz eines Kirchenjahres kennen. Denn ich komme aus einer Prägung, in der das Kirchenjahr eigentlich keine Rolle gespielt hat. Und genauso hat sich Ostern auch immer angefühlt. Es war auf einmal da. Und ich merke, dass die alten Traditionen der Kirche nicht nur verstaubt sind, sondern durchaus ein großer Schatz und eine große Tiefe beinhalten, um das, was da passiert ist, doch nochmal etwas mehr nachzuvollziehen. Wir werden uns heute an diesem Sonntag, den Esther schon wunderbar eingeleitet hat in ihrer Moderation und auch darauf hingewiesen hat, worum es geht, wir werden an diesem Sonntag heute einen Bibeltext miteinander besprechen, der es in sich hat, der durchaus auch schwierig ist, der eckig ist und der nicht so einfach zu verstehen ist. Und ich werde, nachdem ich ihn gelesen habe, 3 Punkte, 3 Thesen herauskristallisieren. Wer eine Bibel dabei hat, der kann sie aufschlagen. Ich lese Römer 5, die Verse 1 bis 11. Wer keine Bibel dabei hat, kann es auch hier vorne an der Wand mitverfolgen. Römer 5, 1 bis 11 ist der vorgeschlagene Predigttext für den heutigen Sonntag. Ich lese. Da wir nun gerecht geworden sind durch den Glauben, haben wir Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus. Durch ihn haben wir auch den Zugang im Glauben zu dieser Gnade, in der wir stehen und rühmen uns der Hoffnung auf die Herrlichkeit, die Gott geben wird. Nicht allein aber das, sondern wir rühmen uns auch der Bedrängnisse, weil wir wissen, dass Bedrängnis Geduld bringt, Geduld aber Bewährung, Bewährung aber Hoffnung. Hoffnung aber lässt nicht zustande werden. Denn die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben ist. Denn Christus ist schon zu der Zeit, als wir noch schwach waren, für uns Gottlose gestorben. Nun stirbt kaum jemand um eines Gerechten willen. Um des Guten willen wagt er vielleicht sein Leben. Gott aber erweist seine Liebe zu uns darin, dass Christus für uns gestorben ist, als wir noch Sünder waren. Und wie viel mehr werden wir nun durch ihn gerettet werden vor dem Zorn, nachdem wir jetzt durch sein Blut gerecht geworden sind. Denn wenn wir mit Gott versöhnt worden sind durch den Tod seines Sohnes, als wir noch Feinde waren, um wie viel mehr werden wir selig werden durch sein Leben, nachdem wir nun versöhnt sind. Nicht allein aber das, sondern wir rühmen uns auch Gottes durch unseren Herrn Jesus Christus, durch den wir jetzt die Versöhnung empfangen haben. Ein Text, wo eigentlich gefühlt jedes Wort irgendeine Bedeutung hat. Wir versuchen mal herauszufinden, was wir heute mitnehmen. Ich habe 3 Thesen. Erstens, deine Feindschaft, dein Verhängnis. Zweitens, Frieden mit Gott, dein Ende und Anfang. Und drittens, Versöhnung, dein Auftrag. Wenn wir hineingucken, dann haben wir hier in Vers 10, wir rollen den Text von hinten auf, ja, haben wir dieses Verslein, als wir noch Feinde waren. Als wir noch Feinde waren. Schon ein unbequemes Wort, wer hat schon gerne Feinde? Deine Feindschaft, dein Verhängnis. Wer kennt diesen jungen Mann auf dem Bild? Jawohl, da sind so einige, sind ganz wenige nur, ja. Das ist Destructivus. So heißt er. Destructivus kommt in einem Asterix-Comic vor, und zwar in welcher Folge? Wie heißt die Folge? Richtig, Streit um Asterix. Destructivus ist die neue Geheimwaffe von Julius Caesar, um das kleine rebellische gallische Dorf in die Knie zu zwingen. Destructivus, wie der Name schon sagt, hat eine zerstörerische Art. Ja, überall, wo er hinkommt, verfärben sich die Gesichter grün und sind nur noch damit beschäftigt, sich zu streiten und sich selbst zu zerstören. Julius Caesar hat die Macht erkannt, die dieser kleine Kerl hat, und darf auch live davon Zeuge werden, als er diesen Destructivus seinem Senat vorstellt. Dauert es keine 2 Minuten, da ist der komplette Senat miteinander richtig gut verstritten. Und Caesar reibt sich die Hände und sagt, oh, den schicke ich mal nach Gallien, den schicke ich in das Dorf, und die werden sich sozusagen selbst auflösen, wenn dieser Typ da reinkommt. Das geschieht auch fast. Tatsächlich ist es so, dass das gallische Dorf fast sich in Streit auflöst, weil dieser Typ da ankommt. 2 Dinge helfen ihnen. Das erste ist, dass die Römer selbst nicht fähig sind, sich diesem Typen zu entziehen und sich eher mit sich selbst beschäftigen als mit dem gallischen Dorf. Und die Gallier überwinden ihn mit einer List. Man könnte es fast sagen, mit Liebe. Total spannend. Was hat Destructivus aus dem kleinen Comic Streit um Asterix mit unserem Text zu tun? Eine ganze Menge. Eine richtig große Menge. Denn wenn wir darüber reden, dass wir Feindschaft mit Gott haben, dann ist es genau das, dass es nämlich zerstörend wirkt. Wir haben Feindschaft mit Gott, das sagt der Text. Wir Menschen ohne Gott sind Feinde. Was bedeutet das? Es ist ein Zustand von einem abgrundtiefen Elend. Und dabei ist zu beachten, dass nicht Gott uns als Feinde auserwählt hat, sondern wir Gott. Wir durch die gottlose Art haben ihn zum Feind gemacht. Das ist ganz wichtig. Nicht andersrum. Und dieser Zustand von Selbstsüchtigkeit, die Aufgabe von Zuwendung, das ist der Zorn Gottes, von dem wir so oft in der Bibel schon gelesen haben, den wir vielleicht auch schon mal behandelt haben, der hier und da auch schon mal vorgekommen ist. Und man sich manchmal fragt, was ist eigentlich der Zorn Gottes? Der Zorn Gottes hat mit meiner Feindschaft zu Gott zu tun. Weil wenn ich an Zorn denke, dann denke ich an meine Ausraster. Wenn irgendwas nicht geglückt ist, jeder kennt das. Und dann steigt es in einem hoch und dann wird man zornig. Das ist nicht das, was mit Zorn Gottes gemeint ist. Überhaupt nicht. Es hat nichts mit Rage zu tun. Zorn Gottes ist etwas anderes und hat im Wesentlichen mit uns selbst zu tun. Ich habe begleitend zu dieser Predigt ein Buch wieder angefangen zu lesen, beziehungsweise wieder reingelesen. Das ist von Eberhard Jüngel. Das Evangelium von der Rechtfertigung des Gottlosen als Zentrum des christlichen Glaubens. Klingt spannend, klingt kompliziert, ist gar nicht so kompliziert. Ich habe das auch nochmal mitgebracht. Hat inzwischen 6 Auflagen, ich habe die 4. hier. Und ist ein ganz, ganz, ganz hervorragendes Buch. Und behandelt letztlich Evangelium. Behandelt das, woran wir eigentlich hier glauben. Und er beschreibt darin, was Zorn Gottes ist und damit ja auch Feindschaft. Ich gebe das mal in eigenen Worten wieder, weil er manchmal etwas verschachtelt schreibt. Der Zorn Gottes besteht genau darin, dass Gott den Menschen in seinem Unrecht gewähren lässt. Und wenn das passiert, dann kommt es zu einer Vervielfachung der Falschheit. Die wird potenziert. Und diese wirkt unterdrückend auf alles und jeden. Der Mensch hat sich dazu entschieden, ohne Gott zu leben. Und Gott lässt sich darauf ein. Das heißt aber nichts anderes, als dass der Mensch mit seiner Verfallenheit sich selbst überlassen war. Das ist sein Zorn. Und im Licht des Evangeliums, wie wir es übrigens in der Textlesung auch schon hatten, im Licht des Evangeliums wird das ganz besonders deutlich. Denn das Evangelium ist genau das Gegenteil von dem, was die Menschen auf der Welt leben. Umso deutlicher wird die Dramatik und das Verhängnis der Gottlosigkeit. Das ist Feindschaft. Die Dramatik der Gottlosigkeit. Das, liebe Gemeinde, ist Feindschaft. Und wie äußert sie sich? Macht die Augen auf. Es ist das Schweigen der Menschheit zu dem Unrecht in dieser Welt. Es ist die Potenzierung der Falschheit. Und es ist die Unfähigkeit, seinen Mund aufzumachen gegenüber dem, was hier gerade heute passiert. Wir machen uns, ich möchte es nicht verharmlosen, bitte nicht falsch verstehen, wir machen uns Gedanken um Corona. Jeden Tag machen wir uns Gedanken um Corona. Heute Morgen um 8 in den Nachrichten, erste Meldung, Italien riegelt alles ab. Hat der ein oder andere mitbekommen. Mailand, Venedig, Emilia Romagna, abgeriegelt. Wir machen uns Gedanken um Corona. Aber das, was vor der griechischen Küste passiert, ist nicht Headline. Und dass da Millionen von Menschen in der Türkei seit Jahren hausen unter menschenunwürdigen Zuständen, das ignorieren wir geflissentlich. Und das Geld, was jetzt gespendet wird von der Europäischen Union, und jetzt werde ich politisch, ja, werde ich selten. Das fließt nicht etwa in Hilfslieferungen oder in Hilfestellungen, nein, es liefert in Soldaten, die die Grenze noch mal dichter machen, als sie sowieso schon ist. Das hat etwas mit Feindschaft Gottes zu tun. Und zwar ganz konkret. Das ist furchtbar. Das ist das, was der Text hier sagt, besonders der Jüngel sagt, dass es zu einer Vervielfachung der Falschheit kommt. Das ist Falschheit. Und zwar kommt es zu der Vervielfachung der Falschheit, wenn der Mensch in seinem eigenen Unrecht versinkt und Gott ihn dabei gewähren lässt. Ihr könnt mir gerne widersprechen, aber das ist das, was ich gerade persönlich erlebe mit diesem Text. Das geht nicht. Das ist erschreckend. Und wir könnten die Litanei noch größer machen. Reminiscere. Reminiscere. Gott, gedenke deiner Barmherzigkeit. Reminiscere. Bitte? Der lebt noch. Ja, Irma, der lebt noch. Der Herr Jüngel, der ist Jahrgang 34, glaube ich. Schon ein alter Mann, aber der lebt noch. Wir haben Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus. Frieden mit Gott. Zweite These, Frieden mit Gott, dein Ende und dein Anfang. Ich finde es spannend, wie manchmal Gottesdienste zusammengefügt werden, ohne dass man an der Stelle irgendwelche Einflüsse hätte. Ja? Also ich habe ein Thema, was ich reingebe und dann fangen ganz viele Menschen an, sich Gedanken zu machen. Esther, Musikteam, Posaunenchor. Und dann finde ich es manchmal faszinierend, was hier zusammengefügt wird. Und es passt hervorragend. Keiner von euch wusste die drei Punkte, die ich sage. Ne? Keiner von euch wusste, die habe ich nicht gesagt vorher, weil ich sie selber nicht wusste. Und ist das, was wir heute schon gesungen und gehört haben. Frieden mit Gott. Jesus Christus ist unsere Feindschaft nicht egal. Gott ist diese Feindschaft nicht egal. Und er antwortet nicht mit Feindschaft, sondern er antwortet mit seinem Sohn Jesus Christus. Und wir bekommen, wenn wir Jesus Christus in seinem Leben auf dieser Welt anschauen, eine Vorstellung davon, was das, was wir gerade im ersten Punkt mit der Feindschaft gehört haben, was das mit Jesus macht. Und liebe Gemeinde, da ist die Bibel deutlicher, als wir uns das in unserem schönen, frommen Lutherdeutsch zurechtlegen. In der Bibel heißt es, dass es Jesus jammerte, als er all das Elend sah. Und diese Stelle kommt öfter vor. Soll ich euch sagen, was da steht? Es ist zum Kotzen. So deutlich ist Jesus an der Stelle. Es ist zum Kotzen. Jetzt zuckt der eine oder andere zusammen, weil man es nicht gewohnt ist, aber da steht, es dreht ihm den Magen um, es dreht ihm die kompletten Eingeweide um. Wisst ihr, was passiert, wenn es mir die Eingeweide umdreht? Das, was mir letzte Woche passiert ist. Ich bin krank und liege da nieder, habe Schmerzen und ich bin nicht mehr ansprechbar. So deutlich ist die Bibel an der Stelle. Wir übersetzen es, da hat Luther leider einen Fehler gemacht, wir übersetzen es mit, es jammerte ihn. Jammern klingt so ein bisschen, ja, ein bisschen harmlos, ne? Da steht, es drehte ihm alles um, es krampfte ihm das Herz zusammen. So viel Schmerzen hat Jesus gelitten, als er das Elend dieser Menschen auf dieser Welt sah. Das sind körperliche Schmerzen, die er gelitten hat. Und jeder, der sich mit der Passionsgeschichte auseinandergesetzt hat, der weiß, welche Schmerzen er auch am Ende seines Lebens erlitten hat. Und zwar nicht erst am Kreuz, sondern schon im Garten Gethsemane. Da heißt es, dass er Blut und Wasser schwitzte. Ihm ist das Elend der Menschheit nicht egal. Und ihm ist auch völlig klar, dass hier kein Pflästerchen hilft. Es hilft nicht hier ein bisschen Wunde verbinden und dann wird das schon wieder, ja, bisschen Popo tätscheln und dann wird der Mensch schon wieder irgendwie werden. Es ist das Faktum, dass der ganze Mensch in seinem eigenen Unheil verreckt. Das ganze Wesen des Menschen ist unheilvoll, eben nicht heil. Und das Gegenteil von heil ist kaputt. Wenn etwas kaputt ist, ist etwas kaputt. Und es gibt Dinge, die kann man nicht mehr reparieren. Das wissen wir auch. Es braucht Frieden. Das ist, was Jesus klar ist, als er auf dieser Welt lebt, handelt, wirkt. Es braucht Frieden und zwar vollumfänglich. Nicht so ein bisschen, vollumfänglich. Es braucht etwas Neues, etwas ganz Neues. So, wie es bisher war, hat keine Zukunft, ist vorbei. Und das geschieht durch Jesu Sterben am Kreuz. Das geschieht, wenn Jesus für die Feinde stirbt. Und das ist etwas, liebe Gemeinde, das ist unerhört. Das ist für die Ohren damals unerhört und das ist auch für unsere Ohren heute unerhört. Wer stirbt schon für seinen Feind? Also, dass man für einen guten Freund vielleicht sein Leben lässt, das schreibt der Bibeltext ja auch, ne? Für einen Gerechten, ja, für einen guten Freund, für die gute Sache, da lässt man vielleicht sein Leben. Aber bitte, für einen Feind, wo kommen wir denn da hin? Das macht man nicht. Jesus macht genau das. Und dabei passiert etwas ganz, ganz Wichtiges. Und das ist auch wieder ein Zitat von Jüngel. Das finde ich total gut. Und ich glaube, so gut habe ich es selten beschrieben, gesehen und gehört, was eigentlich beim Tod von Jesus passiert ist. Es ist etwas Unbegreifliches. Friede, den wir durch den Tod Jesu am Kreuz haben, müssen wir aus zwei Perspektiven betrachten. Erstens hat der Friede zunächst eine vermeintlich negative Bedeutung. Eine negative Bedeutung. Warum? Der Friede bedeutet, dass der Mensch, jeder Mensch, mit Jesus gestorben ist. Das sagt die Bibel an ganz vielen Stellen. Der alte Mensch hat nach dem Tod Jesu keine Zukunft mehr. Und man darf das auf gar keinen Fall bildlich verstehen, schreibt Jüngel. Jüngel rät dringend dazu, dass man das absolut realistisch betrachtet. Weil Jesus durch sein Sein auf der Erde, durch sein Menschsein, das Menschsein aller Menschen in sich integriert, ist sein Tod unser aller Tod. Nochmal. Das Menschsein Jesu auf dieser Erde integriert alles. Er versöhnte die Welt mit sich selbst, wie es im Korintherbrief steht. Jesus integriert alles in sich, jeden Menschen, und somit ist sein Tod unser aller Tod. Und damit ist letztlich der Friede mit Gott zum ersten unser Ende. Und so sollte der Mensch in Frieden ruhen, auch wenn er das nicht immer tut. Das ist die erste, das ist die negative Betrachtung. Es ist unser Ende. Den Frieden, den Gott macht, ist unser Ende. Und das zweite, das ist das Positive. Es ist nämlich was absolut Positives. Durch den Tod Jesu und seiner Auferstehung, mit dem Tod Jesu ist ja nicht alles zu Ende, sondern seine Auferstehung, mit seiner Auferstehung beginnt etwas Neues. Für uns. Wir stehen nämlich mit ihm auf, wenn wir das wollen. Und somit bekommen wir Zugang zu der Quelle des Heiligen. Und ab sofort fließt permanent und unaufhörlich für jeden, der das will, Gottes heilmachende Liebe zu uns rüber. Wie ein dauerhafter Strom. Immer wieder und immer wieder und immer wieder. Wir müssen uns das so vorstellen, als ob auf einen toten, ausgetrockneten Boden Stück für Stück sukzessive kostbares Wasser fließt. Einige von euch waren da, als Andres Beesch letztes Jahr uns besucht hat aus Brasilien, der ja in der Wüste gearbeitet hat dort. Und einmal im Jahr gibt es Regenzeit. Dann blüht innerhalb von weniger Zeit alles wunderbar auf. Und es ist alles grün, wo vorher Steppe ist. Das ist Friede Gottes. Das ist das Heil, das wir so sehr brauchen. Und zwar vollumfänglich. Und somit ist Friede Gottes zum einen mein Ende, Gott sei Dank, Gott sei Dank. Und zum anderen auch Gott sei Dank mein Anfang. Und das ist die neue Schöpfung, von der die Bibel immer wieder redet. Und die beginnt hier und jetzt, wenn du das willst. Du darfst an diesem Heil teilhaben und den alten Menschen gerne immer wieder ruhen lassen. Er bringt dich nicht weiter. Er bringt dich gar nicht weiter. Nur Jesus bringt dich weiter. Er ist meine Zukunft und er will auch deine Zukunft sein. Das ist Friede mit Gott. Friede mit Gott bedeutet dein Ende und dein Anfang gleichermaßen. Und durch den, durch Jesus Christus, haben wir jetzt die Versöhnung empfangen. Daher drittens, Versöhnung, dein Auftrag. Aus diesem Frieden resultiert ein konkreter Auftrag, den wir im 2. Korintherbrief nachlesen können. 2. Korinther 5, Vers 20. Ich lese ab Vers 19. Denn Gott war in Christus und versöhnte die Welt mit ihm selber und rechnete ihnen ihre Sünden nicht zu und hat unter uns aufgerichtet das Wort von der Versöhnung. So sind wir nun Botschafter an Christi Stadt. Denn Gott ermahnt durch uns, so bitten wir nun an Christi Stadt, lasst euch versöhnen mit Gott. Lasst euch versöhnen mit Gott. Wir sind Botschafter. Was heißt das konkret? Ich habe mir da mal ein paar Gedanken zu gemacht. Das erste ist, Gott lässt uns an seinem Schmerz teilhaben, den er über dieser Welt hat. Wir sind sein Leib, heißt es in der Bibel. An mehreren Stellen. Wir sind sein Leib. Wenn wir sein Leib sind, dann empfinden wir auch die Schmerzen über dieser Welt, die so elend ist. Ich drehe es mal um. Wenn du keine Schmerzen über dieser Welt empfindest, ich werde jetzt mal ganz konkret, dann solltest du dir Gedanken machen. Wenn dir die Welt egal ist, wenn dir egal ist, was da in Griechenland passiert, in der Türkei passiert, in Syrien passiert, in Afrika passiert, wenn dir das egal ist, dann stimmt etwas nicht. Und zwar massiv. Wenn es dir egal ist, was hier in Wolfsburg passiert und du dich lieber zurückziehst in dein Häuschen, deine Wohnung, dann stimmt was nicht. Gott lässt uns teilhaben an seinem Schmerz über dieser Welt. Das muss so sein, wenn wir sein Leib sind und wir hören, was er für Schmerzen gehabt hat am Elend dieser Welt, dann darf es uns nicht egal sein. Das ist ein Motor. Und dann werden wir zu Botschaftern der Versöhnung. Was heißt Botschafter sein? Wenn ich an Botschaft denke, denke ich sofort an Berlin. Und zwar Brandenburger Tor, die großen, tollen Gebäude, amerikanische Botschaft, britische Botschaft, französische Botschaft, alles ganz, ganz tolle Gebäude. Und dann denkt man sich immer, oh, so ein Botschafter sein, das wäre bestimmt cool. Ja? High Society und ein bisschen gucken und wichtig und so. Ja. Das ist ein Botschafter von Hunderten, Tausenden. Die meisten sind ja in Ländern, wo kein Mensch hin will, wo es gefährlich ist, wo du etwas wagen musst, wo du etwas riskieren musst. Ich habe mal irgendwann eine Reportage darüber gesehen, über den deutschen Botschafter im Irak. Das ist kein Zuckerschlecken. Der hat jeden Tag Angst um sein Leben. Und er wird jeden Tag beschützt von Leibwächtern, von Spezialkräften aus Deutschland, die jeden Tag eine andere Route zur Botschaft fahren, damit ja nicht herauskommt, welche Route er fährt, damit er ja nicht Opfer eines Anschlages wird. Das ist Botschafter sein. Botschafter sein heißt, dass ich in irgendeinem fremden Land bin, fernab von meiner Heimat, fernab von meinen Freunden, fernab von all den Vorteilen, die ich in meinem Heimatland habe. Ich bin in einem Land, in dem ich mehr oder minder auf mich gestellt bin. Und dort die Botschaften von meinem Land sozusagen überbringe und vermittle. Botschafter sein heißt, ich wage etwas, ich gehe in einen Hochrisikobereich. Ich trete heraus aus meinem Heimatland, um etwas zu vermitteln. Das ist Botschafter sein. Wer will noch Botschafter sein? Ich überlege mir das inzwischen dreimal, ob ich sowas sein wollen würde, jetzt für ein fremdes in einem fremden Land Deutschland zu vertreten. Das kann ganz schön lebensgefährlich im wahrsten Sinne des Wortes sein. Und genau so verhält es sich auch, wenn wir Botschafter an Christi Stadt sind. Dann sind wir eben nicht in paradiesischen Zuständen. Sondern dann haben wir einen konkreten Auftrag und im schlimmsten Fall in einem Feindesgebiet, um dort die Botschaft der Versöhnung zu verkünden und breit zu machen. Warum? Weil wir der Überzeugung sind, dass das die beste Botschaft der Welt ist. Dass das das Beste ist, was Wolfsburg passieren kann. Weil das das Beste ist, was meinen Nachbarn passieren kann. Deshalb bin ich Botschafter in einem fremden Land. Und predige in Wort und Tat das, was ich glaube? Wann predigst du in Wort und Tat, was du glaubst? Bist du Botschafter an Christi Stadt? Möchtest du Botschafter sein? Es ist dein Auftrag. Das ist unser Auftrag als Gemeinde. Wir bauen Brücken in Beziehungen. Wisst ihr, wie wundervoll es ist? Wie sensationell, wie abgefahren es ist, wenn Beziehungen wieder funktionieren? Wenn auf einmal Vater und Sohn sich wieder verstehen, weil Brücken gebaut worden sind, weil wir Versöhnung bringen durften. Wie wunderbar ist es, wenn sich auf einmal Ehen wieder verstehen? Wie wunderbar ist es, wenn Geschwister untereinander wieder zurechtkommen und zueinander finden? Das ist die Botschaft der Versöhnung. Das ist das, wofür wir hier sind und wofür wir hier einen Auftrag haben in dieser ganzen Stadt, die doch so beziehungskrank ist. Ich habe mit so vielen Menschen zu tun, die an ihren Beziehungen scheitern. Und da haben wir doch den Auftrag, Versöhnung zu bringen. Dirk hat es gestern in der Jahresmitgliederstunde gesagt, dass uns als Gemeindeleitung neben vielen organisatorischen Sachen eben vor allem seelsorgerliche Dinge beschäftigen. Ich schreibe seit Jahren auf, wo ich mich investiere als Pastor. Und ich kann sagen, dass der Anteil an Seelsorge immer größer wird. Wir bauen Brücken in Beziehungen. Das ist unser Auftrag. Unser Reden und Handeln lassen wir bestimmen durch die Liebe Gottes, die in unsere Herzen ausgegossen ist. Das ist unser Motor. Nichts anderes. Lasst alles andere weg. Lasst alles andere weg. Was nicht der Liebe dient, könnt ihr alles vergessen. Alles. Das sagt Timotheusbrief. Lasst alles weg, was nicht der Liebe dient. Von dieser Liebe lassen wir uns treiben, antreiben, hinaustreiben in diese Welt hinein. Und dann begeben wir uns in ein Risikogebiet. Und es ist nicht genug. Wir wollen das. Ich will das. Es muss weitergehen. Weil wir so eine gute, so eine wichtige Botschaft haben. Eine Gemeinde, die sich nur um sich selbst dreht, wird untergehen. Ganz logisch. Weil wir einen Auftrag haben und den müssen wir erfüllen. Botschafter sein an Christi Stadt. Geprägt durch die Liebe Gottes, die in unseren Herzen ist. Reminiscere. Das ist der Sonntag. Reminiscere, wir gedenken seiner Barmherzigkeit inmitten von Schuld und Elend und erheben unsere Stimme. Amen.